Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, heute wird ein neuer Bundespräsident gewählt. Die Macht des Bundespräsidenten, das ist die Macht des Wortes, die Macht von Reden. Doch mit Worten und Reden, da kann man sich ganz schön vergreifen. Da kann man auch schon mal in Fettnäpfchen treten. Geradezu legendär ist in dieser Hinsicht der frühere Bundespräsident Heinrich Lübke. Zum Beispiel soll er bei einem Staatsbesuch in Afrika, in Liberia 1962, eine Rede mit den Worten begonnen haben: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Neger. Und in Madagaskars Hauptstadt Tananarive eröffnete er einmal eine Rede: Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Tananarive. Damit hat er sich auch gründlich vertan. Wenn Jesus heute in Berlin als Bundespräsident zur Wahl stünde und wenn er dabei eine Rede zu halten hätte und es wäre die Rede, die heute unser Predigttext ist, er hätte wahrlich keine Chance, gewählt zu werden. Es würde geradezu ein Aufschrei der Empörung durch das Land gehen. Seine Rede würde in allen Medien zerrissen werden. Bei Twitter und Facebook würde ein Shitstorm folgen. Und selbst seine Anhänger wären verwundert und würden irritiert und bestürzt den Kopf schütteln. Jesus, das kann doch wohl nicht wahr sein. Diese Rede, da hast du dich aber total vergriffen. Was hast du dir dabei nur gedacht? Und die Gebildeten der Nation, sie würden vielleicht das alte lateinische Sprichwort bemühen: Si tacu isses, Philosophus mansisses, wenn du geschwiegen hättest, dann wärst du Philosoph geblieben. Doch Jesus, er wollte weder Philosoph noch Bundespräsident sein. Also hören wir sie nun mal, diese so anstößige Rede. Ein Gleichnis ist es, das im Lukasevangelium Kapitel 17 zu finden ist. Und auch wenn es uns recht fremd sein wird, dennoch, es ist Gottes Wort und darum lade ich ein, aus Respekt vor Gottes Wort aufzustehen. Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn der vom Feld heimkommt, komm gleich her und setz dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? So auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht: Wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Wie bitte? Habe ich das richtig verstanden, Jesus? Da schuftet man von morgens bis abends und noch nicht mal Dank ist der Lohn, sondern am Ende soll man auch noch sagen, wir sind unnütze Knechte. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Diese Rede tut weh. Und Wer soll das denn sagen? Die Schwiegertochter, die den bettlägerigen Schwiegervater pflegt, Tag aus, Tag ein, morgens, mittags, abends und noch dazu die Kinder versorgt und den Ehemann? So sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wer soll das denn sagen? Der Lehrer, der über den Stundenplan hinaus mit seinen Schülern etwas unternimmt, der sich engagiert für sie einsetzt, der sich um sie kümmert, damit sie nicht schon in ihrer Jugend alle Chancen in ihrem Leben verspielen. So sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wer soll das bitte schön sagen? Die engagierte Christin, die nach Feierabend noch ihre Kraft in die Gemeinde investiert, den Kindergottesdienst vorbereitet. Oder jene, die am Sonntagmorgen extra früher aufsteht, um das Kirchcafé vorzubereiten. So sprecht, wir sind unnütze Knechte. Und noch nicht mal ein Dankeschön haben sie zu erwarten. Kann das sein? Was hast du dir dabei gedacht bei dieser Rede, Jesus? So ging es mir beim Lesen des Textes. So beim ersten Mal, als ich das Thema formulieren sollte für den Gemeindebrief. Ich habe ihn nicht verstanden. Deswegen auch nur unnütze Knechte, so steht es im Gemeindebrief als Thema, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Wollen wir doch nun mal versuchen, diese Rede erstmal von der damaligen Kultur her zu verstehen. Wie haben die Menschen damals sie gehört, diese Worte? Nun, eigentlich ist die Rede dann sogar noch schlimmer, als sie in der Luther-Übersetzung klingt. Denn was Luther noch halbwegs erträglich mit Knecht übersetzt, das meint in der Regel im Griechischen Sklave. Sklave, Sie haben richtig gehört. Also vergleicht Jesus seine Zuhörer, und das waren seine Jünger, und wir heute? Vergleicht Jesus seine Zuhörer mit Sklaven? Das ist doch wirklich seltsam, oder? Man muss sich die Szene nun mal anschaulich vor Augen führen. Der Herr, von dem im Gleichnis die Rede ist, er hat vermutlich nur einen Sklaven, sodass dieser arme Kerl sowohl die Feldarbeit als auch die Hausarbeit tun muss. Jesus schildert, wie der Sklave von der Feldarbeit nach Hause kommt, und dann formuliert Jesus eine rhetorische Frage. Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet, und sagt ihm, wenn der vom Feld heimkommt, komm gleich her und setz dich zu Tisch. Es gibt Abendessen. Die Antwort kann doch nur lauten, keiner. Denn nirgendwo damals wäre es üblich gewesen, dass ein Sklave an den fertig gedeckten Tisch sich setzt, weil der Chef, sein Herr, inzwischen gekocht, gedeckt und alles bereitgestellt hat. Nein, da schütteln die Jünger alle den Kopf. Keiner würde das so machen. Und gleich fügt Jesus noch eine zweite rhetorische Frage hinzu. Wird er nicht viel mehr zum Sklaven sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe. Danach kannst auch du essen und trinken. Die Antwort der Jünger, die kann da nur lauten, natürlich, ja, so würde der das machen, der Herr. So macht man das. Und gleich folgt noch eine dritte rhetorische Frage Jesu. Dankt er etwa dem Knecht? Dankt der Herr dem Knecht, dem Sklaven, dass er getan hat, was befohlen war? Die Antwort der Jünger kann nur lauten, natürlich nicht. Der Sklave hat doch nur seine Schuldigkeit getan. Da besteht doch gar kein Anlass zu einem besonderen Dank. Vielleicht war Jesus auch einfach Schwabe. Bei den Schwaben, so habe ich das in meiner Tübinger Zeit gelernt, da gilt ja die Devise, nicht geschimpft ist genug gelobt. Zu Deutsch, nicht geschimpft ist genug gelobt. Jedenfalls, bis hierhin ist dieses Gleichnis für die damalige Zeit, für seine Zuhörer und das waren ja nun seine Jünger, bis hierhin ist das eigentlich noch ganz gut nachvollziehbar. Bis hierhin ist noch alles in Ordnung. Ja, wenn wir genau hinschauen, es klingt für die Jünger sogar ganz angenehm. Denn er beginnt ja so, und das ist vielleicht die erste Überraschung für die Jünger, er beginnt so, stellt euch vor, ihr habt einen Sklaven. Wer unter euch hat einen Knecht, der das und das und das dann macht und tut und handelt? Also versetzt euch in die Lage, ihr seid so ein Herr, ihr habt einen Sklaven. Das sagt er den Jüngern. Nun müssen wir uns ins Gedächtnis rufen, die Jünger waren nicht unbedingt aus der Oberschicht damals. Außer vielleicht Matthäus, der ehemalige Zolleinnehmer, aber das waren einfache Leute. Keiner von denen hatte einen Sklaven zu Hause. Und nun denken die Jünger, oh, das hört sich ja gut an, einen Sklaven zu haben. Mensch, das wäre doch was. Nun sagt also Jesus, stellt euch vor, ihr habt so einen Sklaven und da ist es doch ganz normal, dass der seine Arbeit macht und euch dann am Tisch bedient, oder? Das haben sich die Jünger gut vorstellen können. Weiß nicht, wie es uns geht. Vielleicht erwischt uns Jesus sogar mit so ganz geheimen Wünschen, mit geheimen Wünschen vieler Menschen und sicherlich auch mancher Christen. Das wäre doch mal was, wenn mir jemand so die Drecksarbeit abnehmen würde. Ich glaube, gerade in unserem Land können wir das ganz gut nachempfinden, wenn wir ehrlich sind. Denn wie kommt es denn, dass gerade für die unangenehmen, für die harten und schlecht bezahlten Jobs, dass sich da oftmals eigentlich nur ausländische Leute finden? Die polnische Putzfrau, die ukrainische Pflegekraft, die soll das machen, was uns nicht so viel Spaß macht. Also dieses, stellt euch vor, ihr habt einen Sklaven, das konnten die Jünger wirklich noch ganz gut hören. Und da sollten wir uns auch nicht zu schnell drüber erheben. Stellt euch vor, ihr habt jemanden, der euch hilft, der euch die Lasten und die Arbeit abnimmt, sodass ihr Zeit habt endlich für das Angenehme im Leben. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Das konnten die Jünger noch gut hören. Und dann fährt Jesus fort und er sagt, so auch ihr. Jawohl, denken die Jünger, gut so, so auch wir. Wir sind solche Herren. Vielleicht redet Jesus jetzt schon so vom Himmel. Da werden wir dann herrschen. Da haben wir dann so den Chefsessel. Da wird man uns dienen, da lassen wir es uns gut gehen, da lassen wir es dann so mal so richtig krachen. So auch ihr. Doch, und das ist die zweite Überraschung, Jesus macht nun was ganz Unerhörtes. Mitten im Gleichnis, mitten im Erzählen dreht er den Spieß um. Mitten im Gleichnis kommt es zum Rollentausch. So auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Hallo? Moment mal, Jesus, du hast uns doch eben noch so als Herren angesprochen. Stellt euch vor, ihr habt einen Sklaven und jetzt auf einmal, jetzt stellst du alles auf den Kopf und jetzt sind wir die Sklaven? Was soll das denn? Ich erinnere mich, wie meine Mädels sich mal so richtig mächtig gestritten haben. Sie wollten spielen und sie wollten Pferd und Reiter spielen. Nur, wer soll nun das Pferd spielen und wer den Reiter? Das war das Problem. Beide wollten natürlich lieber Reiter sein und dem anderen die Sporen geben und sagen, wo es lang geht. Man ist nun mal lieber oben. Man ist nun mal lieber der, der die Zügel in der Hand hat und nicht der, der getreten wird, auf dem rumgeritten wird. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Sache ausgegangen ist. Ich glaube, sie haben sich einfach den kleinen Manuel geschnappt, der musste Pferd sein. Herr und Sklave, wer will bei diesem Spiel schon die Rolle des Sklaven spielen? Und Jesus macht nun klar, ihr lieben Jünger, ihr lieben Christen, eure Aufgabe ist es nicht zu herrschen. Eure Aufgabe ist es nicht, Herr zu sein in dieser Welt, das Kommando zu geben. Das ist nicht eure Berufung, sondern zu dienen. Das ist eure Berufung. Sind wir bereit zum Dienst? Doch es bleibt noch die Frage, wer ist dann der Herr? Und es ist ganz klar, da gibt es nur einen. Gott selber ist der Herr, beziehungsweise Jesus Christus ist der Herr, dem wir gehören. Wir sind sein Eigentum. Ihr Lieben, bei dem Stichwort Sklaverei, da denken wir natürlich und zu Recht vor allem an grausame Ausbeutung und Unterdrückung. Und es ist wirklich schrecklich, dass es immer noch in unserer Welt so etwas gibt, dass immer noch Menschen ausgebeutet und unterdrückt werden. Ja, es gibt immer noch Sklaverei in vielen Ländern der Erde, manchmal sogar Kinder, Sexsklaven gibt es. Ausgebeutete, schreckliche Verhältnisse, ausgebeutete Menschen. Und dagegen müssen wir kämpfen. Und es ist gut, dass im Kampf gegen die Sklaverei Christen oft eine wichtige Rolle gespielt haben. Aber zurück zum Gleichnis. Hier in diesem Gleichnis, da geht es Jesus nicht um Ausbeutung, sondern das, was eigentlich das Hauptkennzeichen eines Sklaven war in der damaligen Zeit, das war Folgendes: Er war Eigentum seines Herrn. Er gehörte seinem Herrn. Der Herr hatte ihn erworben, der hatte ihn gekauft, hat dafür bezahlt, manchmal teuer bezahlt. Das ist der Punkt, worauf es ankommt. Für einen Christen kann es deshalb nur einen Herrn geben, Christus. Wir gehören nur einem und daraus folgt auch, kein Mensch darf einen anderen Menschen ausbeuten. Kein Mensch darf einem anderen Menschen gehören. Denn vor Gott sind wir alle gleich. Ja, wir sind Sklaven, aber nicht Sklaven von Menschen. Das dürfen wir nicht sein, sondern Gottes Sklaven, Christi Sklaven. Warum? Wir gehören ihm ja. Wir gehören Jesus, weil er uns erworben hat. Er hat bezahlt für uns. Den teuersten Preis, den es gibt, sein Leben hat er gegeben. Deswegen gehören wir ihm und nur ihm allein und deswegen stehen wir in seinem Dienst. Doch nun stellt sich die Frage, was für ein Herr ist denn Jesus? Ist es so, dass wir bei Jesus keinen Dank, keinen Lohn erwarten dürfen, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir uns für ihn einsetzen, wenn wir ihm dienen, wenn wir uns abmühen für ihn? Kein Dank, keinen Lohn? Warum? Warum sagt das Jesus hier so befremdlich? Nun, ich denke, die Jünger und Ich glaube auch wir selber, wir haben doch oft dieses Denken vor Augen, was habe ich davon? Was bringt's mir? Was bringt mir der Glaube? Lohnt sich der Aufwand? Was bringt mir eigentlich mein Einsatz in der Gemeinde? Was bringt mir das Christsein? Was nützt es mir, dass ich anderen Menschen helfe? Mit diesem radikalen Gleichnis macht Jesus ein was klar. Leute, wenn ihr so denkt, das ist ein ganz falsches Denken. Ihr glaubt doch nicht, das ist doch nicht der Grund des Glaubens, damit ihr irgendwas dafür kriegt, eine Belohnung. Wir sind beim Glauben doch nicht bei einem Geschäftsverhältnis. Ich tue was und dafür will ich auch angemessene Bezahlung haben. So ist es ja im Berufsleben. Da ist ein Mann beim Vorstellungsgespräch. Der Mann fragt, und wie viel verdiene ich denn da so? Der Chef antwortet, och, so ungefähr 500 Euro im Monat. Der Mann erschrocken, das ist aber wenig. Der Chef, das wird aber später viel mehr. Der Mann, oh, dann komme ich lieber später nochmal wieder. Es ist ja so, wir wollen was haben. Wir wollen was kriegen für unseren Einsatz. Guten Lohn für gute Arbeit. Aber beim Glauben läuft das nicht so. Beim Glauben geht es nicht um Bezahlung. Und das will Jesus hier deutlich machen. Wir ticken so, ich bete, ich gehe in die Kirche, ich lese in der Bibel, ich kümmere mich um andere Menschen, ich helfe in der Gemeinde, ich setze mich ein für Flüchtlinge, ich gehe Blut spenden, ich versuche ein guter Mensch zu sein. Dafür, wenn man das alles schön auf die Rechnung schreibt, dafür kann ich auch wirklich was erwarten, lieber Gott. Dafür habe ich guten Lohn verdient. Beistand in meinen Alltagsproblemen, Hilfe bei der Erziehung meiner Kinder, Erfolg im Beruf, schnelle Genesung, sollte ich doch mal krank werden. Und bei der Endabrechnung, da gibt's dann den Himmel. Dann lohnt es sich, eine lohnende Rechnung. Nein, Jesus schaut uns an und schüttelt den Kopf. Da hast du was falsch verstanden. So geht Glauben nicht. Die Rechnung geht nicht auf. Da hast du die Rechnung ohne den Chef gemacht. Denn all unser Einsatz für Gott ist nichts, wofür wir etwas verlangen könnten. Er ist vielmehr selbstverständlich. Es ist das, was Gott von uns erwarten kann, weil wir doch eh ihm gehören, weil wir doch all unser Leben, unsere Kraft, unser Geld, unsere Zeit, all das haben wir doch nur von ihm. Das haben wir doch ihm zu verdanken. Wenn wir es für ihn einsetzen, da muss nicht er uns danken, sondern wir ihm, dass wir überhaupt das alles haben, was wir einsetzen können. Also, wenn wir unser Leben einsetzen für Gott, dann ist das nichts, für das Gott uns irgendein Dank oder Lohn schuldig wäre. Sondern, wenn wir unser Leben einsetzen für Gott, dann wäre das eigentlich das Normalste auf der Welt. Und unnormal ist es eigentlich, wenn wir all diese Gaben, die Gott uns schenkt, all das Gute, was er uns gibt in unserem Leben, einfach nur für uns behalten, für uns benutzen, für unsere Karriere, für unseren Erfolg, für unseren Genuss, für unseren Spaß. Das ist doch irgendwie nicht normal. Wenn der Sklave in Saus und Braus lebt, und der Herr für ihn schuftet? Da ist es doch verkehrte Welt. Wenn wir Gott gehören, dann gehört doch Gott auch das, was er uns gibt. Und wir können es für ihn einsetzen. Das wollte Jesus in diesem Gleichnis mal deutlich machen. Und darum dieser doch recht hart und seltsame, anmutende Satz: Dann sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Das Wort unnütz ist allerdings auch etwas unglücklich übersetzt von Luther. Eigentlich steht da ein Wort, man könnte es übersetzen mit: Wir sind ersetzbar. Ich glaube, unser Problem ist, oft halten wir uns für unersetzbar. An dem Posten, wo wir gerade sind, wir denken, oh, das kann kein anderer, das muss ich schon alles selber machen. Und dann jammern wir vielleicht und klagen über unsere Arbeit, aber wir halten uns auch für unersetzbar. Nein, sagt Jesus, Gott ist so groß. Ihm dient eigentlich die ganze Welt und Heerscharen, Legionen von Engeln. Du bist nicht unersetzbar. Aber es ist trotzdem gut, wenn du dich einsetzt für ihn. Denn du gehörst ihm ja. Das wollte Jesus, so meine ich, an dieser Stelle den Jüngern deutlich machen. Im Glauben geht es nicht um ein Geschäftsmodell. Ich tue was, damit du, Gott, was für mich tust. Ich setze mich ein und stelle die Rechnung aus für meine Dienstleistung. Und dann hast du zu bezahlen, lieber Gott. Davon sollten sich die Jünger verabschieden. Aber, ehrlich gesagt, es wäre schon viel, wenn wir das begreifen würden, aber mir wäre es noch zu wenig. Denn Jesus hält noch eine dritte Überraschung bereit. Diese Überraschung hebt er sich auf für eine andere Stelle. Und die Überraschung hat es wirklich in sich. Nachdem er zuvor die Jünger kurz in dem Glauben gelassen hat, stellt euch vor, ihr seid Herren und alle Welt muss euch dienen. Und dann hat er sie überrascht mit dem Rollentausch. Nein, nein, so ist es ja gar nicht. Ihr habt zu dienen, Gott und den Menschen. Und nun? Nun kommt die größte Überraschung. Da sagt er auf einmal: Stellt euch mal vor, der Herr dient dem Sklaven. Und diese Überraschung, die fädelt Jesus wirklich ganz wunderbar ein. Er bindet sich die Schürze um und dann kniet er nieder vor seinen Jüngern und wäscht ihnen die Füße. Sklavendienst ist das. Und das macht Jesus für seine Jünger. Das gibt es nicht. Auf einmal macht Jesus klar: Im tiefsten, im eigentlichsten bin ich der Sklave. Ich gebe alles für euch. Ja, ich gebe ja mein Leben für euch. Ich diene euch mit allem, was ich bin und habe. Warum? Weil ihr nicht meine Sklaven seid, sondern meine Freunde. Weil ich euch lieb habe. Das ist der Grund, warum ich euch diene. Und dann sagt ihr genau diese Worte, die wir vorhin im Evangelium gehört haben. Dann sagt er: Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte, Sklaven seid. Denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Auf einmal kommt nochmal ein ganz neuer Rollentausch hier hinein. Der Herr macht sich zum Sklaven und uns zu seinen Freunden. Da lohnt es sich doch, diesem Herrn zu gehören. Einen besseren Herrn kann es doch überhaupt nicht geben. Wie hat Jochen Klepper das so wunderbar gedichtet in dem Lied, was wir anfangs gesungen haben? Was ich von ihm empfahe, also empfange, gibt sonst kein Herr dem Knecht. Wie wohl hat's hier der Sklave, der Herr hält sich bereit, dass er ihn aus dem Schlafe zu seinem Dienst geleit. Gott selber, der Herr, Jesus, kommt und geleitet uns in den Tag. Er geleitet uns auch zu unserem Dienst. Er dient uns. Unnütze Knechte? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das war unsere Ausgangsfrage. Die Antwort lautet: Nein, ihr seid meine Freunde. So sagt es Jesus. Amen.